Heute ist Dienstag, der 12. Mai. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Verbraucherpreise im April lagen bei der Kernrate im Vergleich zum Vorjahr und Vormonat leicht über den Erwartungen des Marktes. Gleichzeitig ziehen auch die Ölpreise an. Beides zusammen schiebt die Renditen der Staatsanleihen nach oben und das belastet den amerikanischen Aktienmarkt wie auch Zeichen einer Überhitzung der durch KI-Aktien getriebenen Rallye, das Brokerhaus BTIG betont. Uns gehen langsam die Superlative und Statistiken aus, um die Kursdynamik noch angemessener beschreiben zu können. Ich bestehe vor allen Dingen bei den Halbleiteraktien durchaus das Risiko eines plötzlich stärkeren Rücklaufs. Ja, ansonsten Ergebnisse, die Abgabedruck verursachen, Hims & Hers im Minus, Under Armour und ON Holdings ebenfalls unter Druck. So, einen schönen guten Morgen aus New York. Wir sehen sehr leichte Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor bei den Halbleiterwerten. Der Dow Jones ist mittlerweile ins Plus gedreht und ja, der Nasdaq ist mittlerweile auch im Plus. Also wir sehen lediglich Gewinnmitnahmen bei den Halbleitern. Und man muss sagen, die Inflationsdaten heute Morgen, darüber hatte ich gestern Abend schon in der Closing Bell gesprochen, die Inflationsdaten sind bei der Kernrate ein bisschen heißer ausgefallen als erwartet. Aber was wird die Argumentation der Wall Street sein? Naja, das wird temporär sein, vor allen Dingen, weil die Situation im Nahen Osten hier so nicht dauerhaft haltbar ist. Und tatsächlich die Renditen im 10-jährigen Bereich, sind leicht im Plus bei 4,44%. Ihr seht, ich staune ein bisschen, weil sehr volatil. Heute Morgen waren wir bei 4,44, dann wieder bei 4,4%. Also wir sind wieder ein bisschen angezogen. Der Ölpreis ist heute Morgen auch 2,9% im Plus. Und so gesehen, wie gesagt, schlägt sich die Wall Street eigentlich ganz gut. Zurückkommend nochmal auf die Verbraucherpreise. Die Gesamtrate lag im Vergleich zum Vorjahr und Vormonat exakt im Rahmen der Erwartungen. Die Daten sind heiß, keine Frage, aber die Erwartungen haben das schon reflektiert. Wie gesagt, die Schätzungen wurden getroffen. Bei der Kernrate, die wichtiger ist als die Gesamtrate, zumindest für die Wall Street, die Kernrate ist exklusive Nahrungsmittel und Energie, hier lagen sowohl die Zahlen im Vergleich zum Vormonat wie auch zum Vorjahr leicht über den Schätzungen der Wall Street. Die Kernrate 2,7% im Vorjahresvergleich und 0,4% im Vergleich zum letzten Monat, beides jeweils 0,1% heißer als erwartet. Das ist nicht gut, aber es hätte dramatischer sein können. Einen großen Schock wird das erstmal nicht verursachen. Genauso wenig wie die Tatsache, dass jawohl, es sind die Energiepreise, die in erster Linie die Inflation anfachen. Die Energiepreise sind im April um 3,8% gestiegen. Was ich persönlich ganz interessant finde unter dem Aspekt, dass das Thema Data Center und AI so viel Raum einnimmt an der Wall Street. Wir sehen auch einen überraschend starken Anstieg der Strompreise und zwar um 2,1%. Jetzt könnte man sagen, angefacht in vielen Regionen durch den Bau von Datacentern. So, und jetzt ist das Handy auch aus. Die Mietpreiskomponente war auch überraschend heiß. Das ist normalerweise der eine Sektor, der gegen Inflation hält. Die Mietpreiskomponente ist um 0,5% gestiegen im Vergleich zum Vormonat. Aber auch hier muss man genau hinschauen. Wir hatten den Regierungs-Shutdown, das heißt, viele Daten waren erstmal nicht zugänglich. Die werden jetzt wieder aufgenommen und daher schlägt sich das dann unterm Strich. Also wird das als temporäres Phänomen wahrgenommen. Ein Punkt, der jetzt wichtig sein wird, wir haben heute bei den Renditen der Staatsanleihen um 19 Uhr eurer Zeit die Auktion von 39 Milliarden Dollar an 10-jährigen Anleihen, Staatsanleihen. Gestern fiel die Nachfrage bei der Auktion von 3-jährigen Staatsanleihen überraschend schwach aus. Die Renditen der Staatsanleihen werden dadurch hochgedrückt. So nach dem Motto, also nur einfach erklärt, well, wenn die Nachfrage bei niedrigeren Renditen eher mau ist, dann muss man das interessanter machen, um die Nachfrage anzufachen. Das heißt, die Rendite wird dadurch nach oben gedrückt. Die dreijährige Staatsanleihen ist jetzt nicht so wichtig wie die zehnjährige. Heute ist also nicht ganz unwichtig in diesem Segment. Und man wird sehr stark darauf achten, wie stark die Nachfrage nun ist. Also, gestern waren die Renditen der Staatsanleihen schon im Plus, sind gestiegen. Heute steigen sie weiter. Gestern war der Ölpreis im Plus. Heute steigt WTI an der Wall Street weiter. Brent hat auch Auftrieb und interessanterweise die Volatilität. Der VIX war gestern auch schon 7% im Plus, heute Morgen 1,5%. Die Volatilität zieht also leicht an. Und ich will kurz nochmal bei den Ölpreisen bleiben.
Werbung.
Also Guys, an der Wall Street lernt man ziemlich schnell, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und genau das gilt auch beim Online-Shopping. Ich meine, wir alle kennen das. Du bestellst etwas, sieht auf dem Bild aus wie frisch aus der Boutique und kommt dann an wie vom Wühltisch nach Ladenschluss. Und nach dem Motto, auf dem Foto James Bond, im Paket sein entfernter Cousin dritten Grades. Ich persönlich nutze PayPal schon seit Jahren. Warum? Ganz einfach. Beim Bezahlen musst du deine Finanzdaten nicht jedem Shop einzeln geben. Die Transaktionen sind verschlüsselt und genau das gibt mir ehrlich gesagt ein ziemlich gutes Gefühl. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Käuferschutz. Wenn ein Artikel, den du online mit PayPal bezahlt hast, zum Beispiel nicht ankommt oder erheblich von der Beschreibung abweicht, kann der Käuferschutz als Sicherheitsnetz dienen. Heißt, du kannst den Kaufpreis und die ursprünglichen Versandkosten zurückerhalten, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Das ist jetzt natürlich kein Freifahrtschein für blindes Shopping. So ein bisschen gesunder Menschenverstand gehört immer dazu. Aber es ist eben ein Sicherheitsnetz. Und das hat man an der Börse wie beim Online-Shoppen eigentlich ganz gerne. Wichtig übrigens, wenn ihr Geld für Waren und Dienstleistungen sendet, nutzt auch genau diese Option, Waren und Dienstleistungen. Nicht Freunde und Familie, sonst greift der Käuferschutz nicht. Fazit, PayPal hilft dir, sicher online einzukaufen mit verschlüsseltem Checkout und einem Käuferschutz, der im Fall der Fälle für dich da sein kann. Und jetzt zurück zur Wall Street. Da ist es manchmal auch wie beim Online-Shopping. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Weitere Informationen findet ihr übrigens wie immer in der Episodenbeschreibung. So, und jetzt zum Schluss noch ein Disclaimer hinterher. Käuferschutz ist nur bei berechtigten Einkäufen verfügbar. Es gelten die Bedingungen. Es gelten Fristen und andere Bedingungen. Weitere Informationen findest du im Abschnitt Käuferschutz deiner lokalen PayPal-Nutzungsbedingungen.
Look, Guys, ich will nicht jede Headline wieder durchdiskutieren. Das hat Trump gesagt. Was meint er? Was bedeutet das? Naja, also die Situation im Nahen Osten ist heute letztendlich genauso verfahren, wie sie gestern war und wie sie vor einer Woche war und wie sie vor zwei Wochen waren. Nun berichtet also CNN, dass Donald Trump frustriert sei mit dem Verhandlungsprozess mit dem Iran. Er sei jetzt, würde jetzt so ernsthaft wie kaum zuvor in den jüngsten Wochen eine Wiederaufnahme militärischer Schläge in Anbetracht ziehen. Naja, also was soll das jetzt heißen? Ja, und eine Schlagzeile jagt die andere. Die Situation für Donald Trump ist keine einfache. Er kann nicht deutlich eskalieren und er kann sich auch gleichzeitig nicht aus der Situation zurückziehen. Und gleichzeitig haben wir ja diese Woche nun auch das Treffen zwischen Xi und Trump. Und für China ist die Straße von Hormuz noch wichtiger als für die Vereinigten Staaten. Die Bullen hoffen also an der Wall Street, dass eventuell hier eben dann doch auf der Energieseite mit China eine Einigung erreicht werden kann und dass China dementsprechend auf den Iran dann auch mehr Druck ausübt, um eine Einigung zu bekommen. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Das Treffen zwischen Xi und Trump kommt jetzt am 14. und 15. Wir haben viele CEOs, die mit dabei sind. Es gab sehr viel Verunsicherung über die Frage, wird jetzt Chen Zhuang dabei sein oder nicht? Sehr widersprüchliche Nachrichten gestern schon. Er wird nicht mit dabei sein, der CEO von Nvidia, aber wir haben Elon Musk mit an Bord von Tesla. Tesla gestern im Plus, weil das Repräsentantenhaus einen Gesetzesentwurf vorbereitet, der den dauerhaften Verbot von chinesischen E-Autos in den Vereinigten Staaten vorschlägt. Na, jetzt wird noch diskutiert, würde das auch dann zutreffen, wenn chinesische E-Autos direkt innerhalb der USA produziert werden. Aber die Tatsache, dass dieser Gesetzesentwurf in der Pipeline ist, würde natürlich Tesla hier in den USA in die Karten spielen. Wir haben also den Tesla-CEO mit an Bord. Tim Cook von Apple wird dabei sein. Larry Fink von Blackstone, der Goldman Sachs-CEO, der Visa, der Qualcomm-CEO. Also eine ganze Reihe von Heavyweights der amerikanischen Tech-Konzerne und der großen Konzerne in den USA. Also, wir hoffen, dass da die Schlagzeilen wieder eher in Richtung Stabilität und Entspannung gehen. Und gleichzeitig haben wir dann auch am Donnerstag und Freitag das Treffen der Außenminister der BRIC-Staaten. Da wird unter anderem auch der Außenminister des Iran dabei sein, der Außenminister von Ägypten, von Saudi-Arabien. Und auch hier hofft man, dass dieses Treffen genutzt wird, um zu einer Entspannung der Lage im Nahen Osten beizutragen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Jawohl, der Ölpreis zieht an. Die Renditen der Staatsanleihen auch, aber die Hoffnung stirbt zuletzt nach dem Motto, naja, wollen wir mal sehen, ob diese Woche nicht doch wieder die Schlagzeilen zugunsten von Waffenstillstand kippen. Denn ich meine, Donald Trump sagt einerseits, ne, also der Waffenstillstand sei auf dünnem Eis, on life support, ne, also wird noch so an der Beatmungsmaschine hängt das Ganze jetzt. Aber gleichzeitig wird betont, naja, der Waffenstillstand hält. Also das zeigt einmal mehr, dass Donald Trump eigentlich eben doch mit dem Rücken an der Wand steht, was die Gespräche betrifft. Und im Best-Case-Szenario kriegen wir dann irgendein Memorandum of Understanding, also so im Prinzip so eine Art, man hat sich verständigt auf Papier, ne, und die Atomgespräche setzen sich danach fort. Denn ob der Iran wirklich das bereicherte Uran zurückgeben wird, das steht alles, ist alles andere als sicher. Und gleichzeitig warnt der CEO von Aramco, der gigantische Ölkonzern in Saudi-Arabien, dass die Welttreibstoffreserven gefährlich stark einbrechen würden aufgrund der Situation in der Straße von Hormuz. Und die Emirate betonen, dass ein Erdgaswerk, das getroffen wurde vom Iran, im letzten Monat, dass das erst wieder im Jahr 2027 operativ tätig sein wird. Ende 2026 sollen 80% der Kapazitäten wieder erreicht werden. Ne? Also in der Zwischenzeit sehen wir Inflation, die Erzeugerpreise, die Verbraucherpreise in China am Sonntagabend waren heißer als erwartet. Die Kerninflation in den USA ist jetzt auch heißer als erwartet und morgen werden ja immer noch die Erzeugerpreise gemeldet und da werden wir dann sehen, wie viele Inflation die Industrie letztendlich gesehen schlucken muss. Ne? Also das wird spannend bleiben, die Erzeugerpreise um 14.30 Uhr eurer Zeit live begleitet bei mir im Discord-Kanal auf 360wallstreet.de. So, ansonsten ist eins auffällig und gestern meinte noch jemand auf YouTube, ja, wie so ein Blödsinn, die Marktbreite sei so dünn. Weil die Marktbreite ist tatsächlich dünn. Man sollte mal die Augen aufmachen und sich das genau anschauen. Das sagt letztendlich gesehen auch das Brokerhaus BTIG. Man betont, uns gehen langsam die Superlative und Statistiken aus, um die Kursdynamik an der Wall Street überhaupt noch angemessen beschreiben zu können. Einerseits erinnere das, was man sieht, an die Endphase der Dotcom-Bubble. In mancherlei Hinsicht sei es sogar noch extremer. Dies würde aber nicht bedeuten, dass wir jetzt tatsächlich in einer Blase sind, beziehungsweise dass sie deshalb jetzt auch schon platzen muss, wobei es eben sehr unwahrscheinlich sei, dass zum Beispiel die Halbleiteraktien jetzt einfach seitwärts korrigieren würden. Und man geht auf ein paar Punkte ein, die man hervorhebt, unter anderem auch die schlechte Marktbreite. Am Freitag letzter Woche zum Beispiel notierte der S&P 500 erstmals überhaupt mehr als 7% über der 50-Tages-Linie bei gleichzeitig weniger als 55% der Einzelwerte über ihrer eigenen 50-Tages-Linie. Und wie gesagt, das zeugt von einer relativ dünnen Marktbreite. Und wenn man wirklich die einfachste Vergleichsbasis nehmen will, dann nimmt man den S&P Equal Weight Index, der gleichgewichtet ist und vergleicht den mal mit dem S&P 500, der marktgewichtet ist. Und da sehen wir auch, der S&P Equal Weight Index hat Probleme, weiter nach oben auszubrechen. Ne? Auch das Verhältnis von Jahrestiefs zu Jahreshochs. Wir hatten am Freitag fast 8% der Werte im S&P 500 auf einem neuen 52-Wochen-Tief. Gleichzeitig der Index selber aber auf einem 52-Wochen-Hoch. Und der BTIG Analyst betont auch Momentum im Extrembereich. Die Momentumwerte hätten in den letzten 30 Handelstagen 52% Kursgewinn verbucht. Das habe es historisch betrachtet in einer so kurzen Zeit noch nie gesehen. Und auffällig sei auch, dass insbesondere jetzt bei den Halbleiteraktien, die explodieren, aber gleichzeitig eben auch die Volatilität in diesem Sektor explodiert. Und auch das sei letztendlich gesehen ein Warnsignal. Ein Thema sehen wir in der Tat in den letzten Tagen vermehrt. Auch heute wird sich das fortsetzen. Wir sehen eine zunehmenden Abgabedruck bei Sektoren, die von Konsumenten abhängig sind. Die zyklischen Konsumgüterwerte brechen jetzt unter ihren Aufwärtstrend. Wir sehen heute Morgen auch zum Beispiel eine UN Holdings im Minus, obwohl die Zahlen wirklich ganz gut sind. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob das tatsächlich noch stimmt, weil der Markt gedreht ist. Ja, UN Holdings ist 5,8% im Minus, also Sneaker-Konzern Under Armour auch im Minus. Die Aussichten für das Fiskaljahr 2027 sind sehr schwach, verfehlen die Ertragsschätzungen der Wall Street um über 50%. Und wir haben einige Analysten, die heute mahnen, dass Verbraucher sich bisher recht gut geschlagen haben, was die Konsumfreude betrifft, teils natürlich auch unterstützt durch die sogenannte Big Beautiful Bill. Die Steuerreform, die wir hier in den Vereinigten Staaten hatten, Steuerrückerstattungen waren jetzt im April überraschend hoch. Wie gesagt, überraschend insofern, dass man, naja, eigentlich ging man davon aus, dass der Effekt so groß sein wird. Aber jetzt gehen wir mal die verschiedenen Kommentare durch im Einzelhandelsbereich. Wir haben bei Best Buy, großer Elektro-Einzelhändler, die Aktie wird bei der City zwar zum Kauf empfohlen, aber das Kursziel wird gesenkt auf $60. Verbraucher seien bisher widerstandsfähig, wobei die Bedenken einer zunehmenden Flaute jetzt zunehmen. Bei Costco, ne, ist ja so ein Performance-Star neben TJX an der Wall Street im Einzelhandelsbereich, das Brokers Bernstein, das Kursziel steigt zwar auf 1.192, man bleibt auch bei der Kaufempfehlung, aber man betont, das letzte Quartal profitiert von der Big Beautiful Bill, also Stimulus durch den Staat. Und man ist gut positioniert gegenüber anderen Einzelhändlern, aber gleichzeitig sehen wir, dass bei Verbrauchern der Druck aufkommt durch die steigenden Benzinpreise, durch die insgesamt zunehmende Inflation. Also das ist die Schattenseite. Dollar Tree, gestern schon sehr schwach, ein Einzelhändler, der im unteren Einkommensbereich positioniert ist. Das Brokerhaus Burns, die bleibt bei einer glatten Verkaufsempfehlung, senkt das Kursziel auf 115. Das gleiche Argument wie bei Costco, wobei man hier eben im Vergleich zu Costco nicht so gut aufgestellt ist. Wir haben die Citigroup, die Kursziele bei Home Depot senken auf $400. Man bleibt wohlgemerkt bei einer Kaufempfehlung, aber man betont auch hier, der Verbraucher war bisher Widerstandsfähigkeit, aber wir sehen Zeichen, dass die Schwäche jetzt zunimmt, dass die Citigroup zu dem Baumarktkonzern Lowe's, die Aktie wird von neutral auf Kaufen aufgestuft, wegen der Kurschancen nach dem Rücklauf der Aktie. Aber insgesamt auch hier Skepsis. Dann haben wir im Zahlungsbereich PayPal, Truist, die relativ einflussreich sind an der Wall Street, senken das Kurs hier auf $44. Und man betont, dass das Topline-Wachstum, also Umsatzwachstum, an Dynamik verloren hat. Also man bleibt bei einer glatten Verkaufsempfehlung für PayPal. SoFi, auch ein Fintech-Unternehmen im Finanzierungsbereich, hier rasiert Truist das Kursziel auf $17, bleibt auch nur bei halten und senkt die Umsatzerwartung für das laufende Quartal. Und die Liste geht weiter. Wir haben Target, gestern schon sehr schwach, großer Kaufhauskonzern, Barclays, hebt das Kursziel zwar an auf $115, aber bleibt bei einer Verkaufsempfehlung und sagt, dass ein Margin Reset stattfindet, also die Gewinnmargen Reset Ne, Walmart bei Bernstein, Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 145, es wurde angehoben. Aber man sieht, dass letztendlich gesehen, mal abgesehen jetzt von den Spitzenreitern, ne, Costco, Walmart, TJX, dass insgesamt die Meinung eben zum Konsumgüterbereich doch so ziemlich nachlässt. Mich erinnert sich das so ein bisschen an die Stagflationsthematik. Ne? Einerseits also nominal Wachstum ohne Ende, die Inflation zieht an, gleichzeitig aber, weil die Inflation anzieht, wird der Konsum letztendlich untergraben. Und wir sehen das letztendlich gesehen auch bei zum Beispiel gestern bei den Reisegesellschaften, bei den Kreuzfahrtgesellschaften, im Hotelbereich, im Bereich der Resorts. Da sagt auch BTIG, dass jetzt der vierjährige Aufwärtstrend am Freitag letzter Woche quasi genau getestet wurde und gestern dann durchgebrochen ist nach unten. Also wir sehen schon Zeichen, dass das Thema Öl und Benzin gelöst werden muss, weil die Bremsspuren hier immer größer werden und dementsprechend werden morgen die Erzeugerpreise auch wichtig sein.
Werbung.
Also Guys, an der Wall Street lernt man ziemlich schnell, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und genau das gilt auch beim Online-Shopping. Ich meine, wir alle kennen das. Du bestellst etwas, sieht auf dem Bild aus wie frisch aus der Boutique und kommt dann an wie vom Wühltisch nach Ladenschluss. Und nach dem Motto, auf dem Foto James Bond, im Paket sein entfernter Cousin dritten Grades. Ich persönlich nutze PayPal schon seit Jahren. Warum? Ganz einfach. Beim Bezahlen musst du deine Finanzdaten nicht jedem Shop einzeln geben. Die Transaktionen sind verschlüsselt und genau das gibt mir ehrlich gesagt ein ziemlich gutes Gefühl. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Käuferschutz. Wenn ein Artikel, den du online mit PayPal bezahlt hast, zum Beispiel nicht ankommt oder erheblich von der Beschreibung abweicht, kann der Käuferschutz als Sicherheitsnetz dienen. Heißt, du kannst den Kaufpreis und die ursprünglichen Versandkosten zurückerhalten, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Das ist jetzt natürlich kein Freifahrtschein für blindes Shopping. So ein bisschen gesunder Menschenverstand gehört immer dazu. Aber es ist eben ein Sicherheitsnetz. Und das hat man an der Börse wie beim Online-Shoppen eigentlich ganz gerne. Wichtig übrigens, wenn ihr Geld für Waren und Dienstleistungen sendet, nutzt auch genau diese Option, Waren und Dienstleistungen. Nicht Freunde und Familie, sonst greift der Käuferschutz nicht. Fazit, PayPal hilft dir, sicher online einzukaufen mit verschlüsseltem Checkout und einem Käuferschutz, der im Fall der Fälle für dich da sein kann. Und jetzt zurück zur Wall Street. Da ist es manchmal auch wie beim Online-Shopping. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Weitere Informationen findet ihr übrigens wie immer in der Episodenbeschreibung. So, und jetzt zum Schluss noch ein Disclaimer hinterher. Käuferschutz ist nur bei berechtigten Einkäufen verfügbar. Es gelten die Bedingungen. Es gelten Fristen und andere Bedingungen. Weitere Informationen findest du im Abschnitt Käuferschutz deiner lokalen PayPal-Nutzungsbedingungen. So, ganz kurz noch zu den Zahlen, Hims und Her. Her sehr schwach heute Morgen, dass die Umsätze lagen unter den Erwartungen, das EBITDA-Ergebnis ebenfalls und die Aussichten werden ebenfalls gesenkt. Wir haben heute Morgen auch zu Hims und Hers Analystenkommentare. Da muss ich allerdings sagen, ganz interessant, denn Hims und Hers ist heute Morgen 12% auf der Verliererseite, aber die Aktie wird zum Beispiel von JP Morgan immer noch zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 33. Wir sind jetzt bei 25,50 und Canaccord, großes kanadisches Haus, bleibt auch bei einer Kaufempfehlung und auch Kursziel 32 Dollar. Das Wachstum sei unter anderem durch die schwierigen Vorjahresvergleiche ausgebremst worden, weil das Vorjahr eben gut lief und die Anzahl der netto neuen Nutzer im Bereich der Gewichtsverlustmedikamente, das habe allerdings in der Tat an Dynamik verloren. Aber beide großen Häuser bleiben bei der Kaufempfehlung und wir sind heute Morgen auch schon über den Tagestiefs. So, ich will ganz kurz noch Under Armour ansprechen. Wie gesagt, 50% Ertragsaussichten für das Jahr 2027 werden verfehlt. Das ist gewaltig bei UN minus, obwohl das EBITDA-Ergebnis gut war, dank der starken Margen. die Umsatzaussichten werden nur bestätigt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, als die Meldung kam, vor einigen Wochen, der CEO geht und die Gründer kommen zurück, um die Rolle einzunehmen. Ganz ehrlich, wenn ich so eine Nachricht sehe, werde ich als Börsianer erstmal nervös. Denn warum wurde denn dieser CEO rasiert? Warum musste der gehen? Gibt es da irgendeine Katze im Sack? Jetzt werden die eigentlichen Zahlen gemeldet. Ich finde gar nicht so schlecht, aber die Reaktion der Wall Street spricht Bände. Ein Minus von 7% heute Morgen, also Abgabedruck. So, ansonsten, ja, wir haben Simon Property Group. Die Aktie ist kaum verändert nach den Zahlen, die ein bisschen besser waren als erwartet. Plug Power zieht heute an, dank der Ergebnisse. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, Plug Power, das ist für mich so eine Never-Ending-Story sozusagen. Ne? Also,
als ich damals 30 war, haben wir auch schon darüber gesprochen. Plug Power, große Zukunft und so, ja.
So, jetzt kommen wir mal zu den Tech-Werten. Das ist übrigens ganz interessant. Nvidia und Broadcom hat heute positive Analystenkommentare. Nvidia ist nur 0,4% im Minus. Wells Fargo hebt heute das Kursziel deutlich an von 265 auf 315 Dollar. Und man bleibt bei Übergewichten. Das Setup für die Quartalszahlen, die am 20. Mai gemeldet werden, seien ausgesprochen positiv. Und die Aktie wird nur mit dem noch nicht mal 20-fachen des Kursgewinnverhältnisses gehandelt. Und die Schätzungen für 2027 müssten eigentlich eher noch angehoben werden. Also Wells Fargo ist bullish zu Nvidia. Wir haben ansonsten Broadcom auch auf den Empfehlungslisten heute Morgen. Lass mich das ganz kurz mal raussuchen. Und zwar, wo sind wir hier? Blätter, Blätter, Blätter. Ah, da sind wir. Die Citigroup hat das Kursziel von Broadcom auf 500 Dollar angehoben, bleibt bei einer Kaufempfehlung und sagt auch, also das Aprilquartal modestly above estimates, moderat über den Erwartungen des Marktes. Da sieht man die Zahlen und die Ertragsvisibilität sei besser geworden. Deshalb hebt man das Kursziel hier letztendlich gesehen an. Auch wenn die Halbleiterwerte heute mal Gewinn mit Namen sehen, bin ich sehr gespannt, ob das letztendlich gesehen dann wieder gekauft wird, diese Senkrecht-Rallye, die wir hier letztendlich gesehen haben. So, Intel war am Montag im Plus mal wieder wegen dem Anlegermagazin Barron's. Da gab es Berichte, dass man einen möglichen Deal macht mit SK Hynix. Na, Apple sollte ja auch einen kleinen Deal mit Intel machen. Das war die Meldung vom Freitag letzter Woche. Und ja, ansonsten sehen wir weiterhin zunehmende Entlassungen im Tech-Sektor. Also das ist für mich auch in diesem Monat wirklich einer der Stories, die Tatsache, dass wir immer mehr und wirklich dramatische Entlassungen sehen bei den Bereichen, die AI mit als erstes einsetzen. Zoom Info hatte Zahlen gemeldet, die gut waren, aber man meldet, dass 20% der Belegschaft abgebaut werden sollen. GitLab meldet, dass man umfangreiche Entlassungen plant. Man hat keine genaue Zahl bekannt gegeben, aber in einem Segment rechnet man mit dem Abbau von 30% der Stellen. Das ist wie gesagt nicht die Gesamtzahl, aber wenn man das jetzt mal hochrechnet, wie viele große Tech-Unternehmen mittlerweile anfangen, wirklich die Belegschaft massiv zu rasieren, alles mit der Begründung AI Efficiency, Produktivitätssteigerung durch AI. Also wenn das letztendlich gesehen ein Vorgeschmack ist auf das, was in anderen Sektoren ja erst noch auf uns zukommt. Ich meine, die Implementierung findet zunächst einmal vor allen Dingen natürlich bei den Unternehmen statt, die das Thema wirklich verstehen. Das sind die Tech-Konzerne selber. Dann im Finanzbereich, ne, und dann in vielen anderen Sektoren auch. Also das wird am Arbeitsmarkt, glaube ich, noch eine interessante Story werden. Ne? So, ansonsten SpaceX, vielleicht noch zum Abschluss. Das Wall Street Journal schreibt hier nochmal, dass Grok dem AI-Wettbewerb weit hinterherhinkt. OpenAI, Anthropic und Google seien weit, weit voraus im Vergleich zu Grok. Das ist jetzt eigentlich keine so große Überraschung, aber so be it. So, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder mit einem Update. Ich werde übrigens diese Woche einmal einen Livestream machen mit Olaf Lieser von Optionsuniversum. Wir wollen mal im Detail diskutieren, was da aktuell eigentlich an den Optionsmärkten passiert. Wir sehen Volumen wie nie zuvor. Wir sehen auch einen sogenannten Gamma Squeeze. Bedeutet also, weil das Volumen an Kaufoptionen so gigantisch groß ist, müssen sich die Market Maker absichern, einen Hedge eingehen und die zugrunde liegenden Aktien kaufen. Dadurch setzt sich eine Aufwärtsspirale bei vielen der insbesondere AI-Werte statt, wenn man sich mal die Handelsvolumen bei den Kaufoptionen allein auf Micron anschaut, gigantisch hohe Volumen. Wenn die Market Maker dann im Prinzip sich absichern, die Aktien kaufen, die Kurse weiter hochtreiben, steigt die Notwendigkeit, noch mehr Aktien zu kaufen und ein sogenannter Gamma Squeeze findet statt. Aber die Optionswelt ist extrem kompliziert. Da spielen Volatilitäten auch eine Rolle mit und deshalb habe ich mal einen Experten eingeladen, um mal in Ruhe durchzudiskutieren, worauf achtet man da, wie ist das eigentlich zu werten, was sagt das eigentlich aus? Ich gehe mal davon aus, dass wir Donnerstag oder Freitag den Livestream machen werden. So, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.